Psalm 40. In dem Psalm sehen wir wieder mal schön dieses Wechselspiel zwischen Lobpreis und Danksagung und Gebet. Und die ersten 10, 11 Verse oder so preist David den Herrn für seine Treue in der Vergangenheit. Und dann fängt er an, Gott sein Herz auszuschütten im Gebet. Und in einem gewissen Sinn macht uns das frei. Lobpreis, Anbetung, wir dran denken, was Gott für uns getan hat und wer er ist, das macht uns frei, ihm unsere Anliegen zu bringen. Gibt uns Zuversicht. Ich denke an das Vater unser. Wenn wir beten, Vater unser im Himmel, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage, Gott, der allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist, der alles unter Kontrolle hat, der im Himmel herrscht über das ganze Universum. Und ich darf sagen, Vater, oder wir dürfen es sagen, ist ja eigentlich ein gemeinsames Gebet. Ist auch Kraft drin, wenn wir zusammen beten. Aber wenn wir sagen können, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lobpreis. Und ein bisschen später dürfen wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld und so weiter. Aber nachdem wir gebetet haben und aufgeschaut haben und gepriesen haben, uns vor Augen gehalten haben, auch wer Gott ist, dann haben wir eine ganz andere Perspektive für unser Gebet, oder? Dann sehen unsere Probleme ganz anders aus als Gottes Perspektive. Und das ist die richtige Perspektive. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Müssen wir einfach mal einen Schritt zurück machen, dass wir das ganze Bild sehen. Okay, Gott, du sitzt noch auf dem Thron. Du bist der Allmächtige. Ich bin dein Kind. Ich darf zu dir kommen. Und okay, das sind jetzt meine Anliegen. So geht's mir gerade. Und da bräuchte ich Hilfe. Und da bin ich vielleicht am Leiden. Und da lege ich dir jetzt meine Anliegen hin und meine menschliche Schwachheit. Und da habe ich ganz andere Zuversicht. Und das ist ein Muster, was wir hier sehen. Dem Chorleiter von David ein Psalm. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Also Lobpreis für Gottes Treue in der Vergangenheit. David war da in einem ganz tiefen Loch. Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens. Aus Schlick und Schlamm. Stand das Wasser bis zum Hals, würden wir heute sagen vielleicht. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt. Ich habe gedacht, ich stehe im Schlamm, ich bin im Versinken. Mit mir ist es aus, mir stand das Wasser bis zum Hals und dann hat der Herr mich genommen und hat mich hochgezogen und auf einen Felsen gestellt, auf festen Boden, wo man nicht untergeht. Es ist ein Zeugnis, es ist wieder ein Zeugnis eigentlich, was wir hier lesen. Ein persönliches Zeugnis von David, von dem, was er erlebt hat. Das ist nicht irgendwo graue Theorie, was wir hier lesen. Das ist ein echtes Gebet, was aus echten Umständen entstanden ist, in einer schwierigen Zeit. Und in Vers 1 sagt er, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Harren heißt mit Vertrauen, mit Glauben an Gott warten. Oh Mann, und das fällt mir schwer, zu warten. Die meisten Fehler habe ich in meinem Leben gemacht, weil ich nicht gewartet habe. weil ich zu ungeduldig war. Da habe ich die schlechtesten Entscheidungen getroffen. Aber beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Kontext sind schwere Zeiten hier. Ja, auch als Christen gehen wir manchmal durch schwere Zeiten. Und Gott bewahrt uns nicht vor allen schwierigen Umständen in unserem Leben. Das ist das Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Da werden wir manchmal krank werden und werden geliebte Menschen verlieren. Werden uns manchmal einsam fühlen, haben Beziehungsschwierigkeiten, all diese Dinge, die uns das Leben schwer machen, finanzielle Krisen vielleicht, dass wir einen Job verlieren. Und manchmal in so Situationen, wo es unser Vermögen übersteigt, unsere eigene Kraft, bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, Herr, ich harre auf dich, ich warte auf dich, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann weiß ich auch nicht, dann gehe ich unter. Ich denke, jeder von uns hat das ein Stück weit schon erfahren. Gott bewahrt uns nicht immer vor schwierigen Dingen. Im Gegenteil, manchmal lässt Gott es so, damit wir wachsen können. Ich denke an das Volk Israel im Alten Testament. Da hat Gott gesagt, ich vertreibe nicht alle Feinde vor euch auf einmal, sondern ich lasse ein paar übrig, damit ihr und eure Kinder und die folgenden Generationen das Kämpfen lernen. Dass sie stark werden, dass sie das nicht verlernen. Dass sie lernen zu stehen, auch im Angesicht des Feindes. Auch in Versuchungen, auch in Anfechtungen, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist ein Zeugnis. Da kann David Zeugnis geben. Jeder Mensch, der ein Zeugnis hat, wurde vorher geprüft. So ist es. Dann können wir erzählen von dem, was Gott getan hat in unserem Leben. Er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens. Das ist unser Zeugnis von uns allen eigentlich. Wir waren ohne Jesus auf dem Weg ins Verderben und waren dabei, unser Leben zu zerstören, ob uns das bewusst war oder nicht. Und irgendwann durch Gottes Gnade haben wir erkennen dürfen, dass wir Sünder sind, diese Überführung von Sünde. Und wir haben erkennen dürfen, dass Jesus für unsere persönliche Schuld bezahlt hat. Und dass wir im Gegenzug ewiges Leben haben können und Vergebung von Gott. Und Annahme bei Gott. Und dann haben wir ausgeschrien zu ihm. Und er hat uns gerettet. Er hat uns herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, was immer die Grube war. Für manchen war es vielleicht wirklich Perversität und Drogen und das Leben völlig an die Wand gefahren. Für andere war es vielleicht scheinbarer Erfolg, aber Materialismus, auch das ist sehr zerstörerisch. Oder Leben für Sex oder Ruhm oder diese Götzen, diese Dinge, für die Menschen leben. Aber diese Dinge sind Schlick und Schlamm. Auf diesen Dingen unser Lebenshaus aufzubauen, heißt wir versinken. Denkt an diese ganzen bekannten Musiker, die sich umgebracht haben oder die das Leben ohne Drogen nicht aushalten. Das sind reiche Menschen und berühmte Menschen, die können jede Frau haben, die sie wollen, aber trotzdem sind sie nicht erfüllt. Sie sind am Versinken. Michael Jackson konnte nicht schlafen ohne, was weiß ich, für wie viele Pillen. Elvis Presley auch. Kurt Cobain. Liste ist unendlich. Wir könnten viele aufzählen. Es ist Schlicks und Schlamm. Aber Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist derjenige, der sein Lebenshaus auf den Felsen aufbaut. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, und die kommen in jedem Leben, so ist das Leben in dieser Welt, wenn diese Stürme und die Wellen daherkommen, die Brandung des Lebens, dann wird das Haus bestehen bleiben und Bestand haben, weil es auf dem Felsen gebaut ist, auf Jesus Christus, dem, was er für uns getan hat. Wenn du dich Jesus anvertraut hast, bist du gerettet. Fähr die Eisenbahn drüber. Bist du auf dem Weg in den Himmel. Und er ist ein Fels, er gibt uns Halt in unserem Leben. Und das ist oft das Zeugnis. Unser Zeugnis ist nicht dann am größten, wenn es uns gut geht und wir reich sind und alles haben, was wir uns wünschen, wie manche Christen glauben, eine ganze Theologie draus machen, immer gesund sind. Nee, wenn Gott uns durchträgt durch schwierige Zeiten und Menschen beobachten uns und sagen, boah, ich kenne das auch. Denkt an die Christine mit ihrem Krebs, mit dem sie jahrelang gelebt hat. Ich war heute wieder auf ihrer Webseite, weil ich ein paar Dinge auf unserer Webseite bearbeitet habe und da ist ein Link auf ihre Webseite jesusundkrebs.de und habe durch das Gästebuch gelesen, wie viele Menschen die Christine berührt hat mit ihrem Zeugnis, dass sie an Jesus festgehalten hat und wie Jesus sie getragen hat inmitten dieser furchtbaren Krankheit und inmitten im Sterben sogar, wie sie friedlich eingeschlafen ist, im Vertrauen auf Jesus und noch Leuten von Jesus erzählt hat im Krankenhaus. Und alle haben gemerkt, es ist was anders bei ihr. Und das ist ein Zeugnis, das ist unser Zeugnis. Und das ist Gottes Rettung hier. Gott hört unser Schreien. Manchmal müssen wir warten. Und Gott hat einen Zweck da drin. Da lernen wir Geduld, lernen wir Vertrauen und es ist auch zum Wohl von anderen. Dass sie Gottes Wirken und Gottes Kraft in unserem Leben sehen, wenn er uns Halt gibt. Er hat uns heraufgeholt aus Schlick und Schlamm und hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Ist die Reaktion drauf auf das Wunderbare, was Gott tut in unserem Leben. Gott hat uns gerettet. Gott segnet uns jeden Tag. Und unsere Reaktion darauf ist, dass wir ihn preisen. Dass wir ihn loben. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Was werden sie sehen? Ja, David war in der Grube, dem ging es dreckig und Gott hat ihn gehalten und Gott hat ihn heraufgeholt. Seht ihr, das ist das Zeugnis. Gottes Wirken in schwierigen Zeiten. Das ist der Kontext von dem Ganzen hier. Und sie werden es sehen und sich fürchten, Ehrfurcht vor Gott haben und auf den Herrn vertrauen. Menschen werden sich bekehren, werden zu Gott finden, wegen dem. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. Der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. Nicht andere Menschen, nicht sein Geld, seine Altersvorsorge, nicht Alkohol oder Drogen, nee, der den Herrn zur Zuversicht macht. Wo gehst du hin, wenn es dir schlecht geht und wenn es schwierig ist, wenn du dich einsam fühlst? Wo gehst du hin? Ins Wirtshaus oder zu einem Freund oder zum Herrn? Nicht, dass Freunde schlecht sind, aber Freunde können uns nie so halten, wie Gott uns halten kann. Und oft gebraucht Gott auch unsere Geschwister, um uns in den Arm zu nehmen und seine Liebe weiterzugeben. Aber glücklich ist der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern, vielleicht können wir sagen zu den Manipulatoren oder Manipulierenden, und in den Lügefestgefahrenen, der nicht versucht, sich die Dinge zu richten, dem er ein paar linke Dinge dreht, sich irgendwie durchzuschwindeln. Er vertraut auf den Herrn. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Gott hat zu viel an uns getan. Wenn wir uns wirklich mal hinsetzen würden und aufschreiben würden und einander erzählen würden, was Gott alles in unserem Leben getan hat, ich bin sicher, wir würden die ganze Nacht hier sitzen. Gott hat viel getan. Wir vergessen das oft so leicht und so schnell. Gott hat Großes getan. Gott hat viel getan. Und David berichtet davon. Er ermutigt uns, Zeugnis zu geben. Das ist wichtig. Wir müssen das öfter tun. Zeit einräumen, wirklich zu erzählen, was Gott tut in unserem Leben. Das ist ermutigend. Das ist aufbauend. Und jetzt haben wir ein paar Verse, die messianisch sind. Die könnt ihr im Hebräerbrief Kapitel 10 nachlesen. Worte, die für Jesus gelten. Sozusagen, David hat ein Gebet, Jesu gebetet. Theologen streiten sich drüber oder diskutieren drüber, wie sehr David es bewusst war, dass es prophetisch war, was er hier geredet hat. Vers 7 heißt es, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keinen Gefallen, Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Schlacht- und Speisopfern hattest du keinen Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Weiß nicht, was in eurer Übersetzung steht. Ist ein bisschen komisch, oder? Wie, Gott hat mir Ohren gegraben? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mal gedacht, ja, an irgendeinen Töpfer und Ton, der dann irgendein Ohr rausgräbt aus seiner Figur. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Vielleicht heißt es in manchen Übersetzungen, Ohren hast du mir durchgraben.
Offene Ohren hast du mir gegeben.
Offene Ohren hast du mir gegeben, ja.
Ohren hast du mir aufgetan.
Okay.
Im Englischen heißt es pierced.
Genau. Pierced, also durchbohrt. Darum geht's. Worauf er sich hier bezieht, ist im 2. Mose dieses Gesetz über Sklaven. Ihr wisst, die Israeliten durften sich versklaven, jemand anderen als Sklaven verkaufen, wenn sie Schulden hatten und ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, dann konnten sie sich einem Mitisraeliten als Sklaven verkaufen für eine bestimmte Zeit. Nicht länger als 7 Jahre, dann mussten sie wieder freigehen. Also sie sollten nicht für immer versklavt sein, aber das wäre eine Art und Weise, seine Schuld zurückzubezahlen. Ich arbeite für den anderen, dem ich was schulde. Und es gab die Möglichkeit, wenn ein Israelit in dem 7. Jahr, in dem er freigelassen werden sollte, wenn der gesagt hat, nee, ich möchte lieber bei meinem Herrn bleiben. Ich habe den lieb gewonnen, meine Familie hat seine Familie lieb gewonnen. Oder vielleicht hat er sich verliebt in ein anderes Sklavenmädchen und er konnte freigehen, aber sie musste bei dem Herrn bleiben. Und er hat gesagt, nee, ich will lieber meinem Herrn dienen. Ich will lieber da bleiben, wo ich bin und weiter dessen Sklave sein, dann haben die den an den Türstock gestellt und sie haben ihm das Ohr durchbohrt. Also wenn ihr Ohrringe trägt, das ist, was es bedeutet. Ihr seid Sklaven des Herrn. Das war ein Zeichen, ein Sklave aus freiem Willen, aus freier Hingabe. Das ist übrigens das Wort, was der Paulus immer verwendet, wenn er sagt, Paulus ein Knecht Jesu Christi. Sagt in ganz vielen seiner Briefe. Ein Sklave aus freiem Willen. Ich diene Gott aus freiem Willen, weil er mir gedient hat, weil Jesus alles für mich gegeben hat, deswegen will ich mein Leben für ihn leben und für ihn geben. Das ist, was hier gemeint ist. Interessant ist, wenn wir im Hebräerbrief nachlesen, dass es auch wieder heißt über die Schlacht- und Speisopfer, über die hattest du keinen Gefallen, aber einen Leib hast du mir bereitet. Interessant, das ist aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments zitiert. Interessant, ein Leib hast du mir bereitet. Auch prophetisch, oder? Jesus hatte nicht seine Ohren durchgraben, sondern er hat seinen Gehorsam an Gott bewiesen, dass er sich ans Kreuz hat nageln lassen. Für uns. Seine Hände, seine Füße, seine Seite waren durchgraben. Spricht von Gehorsam hier. Erinnert mich auch an König Saul. Als er Gott ungehorsam war und Gott hat ihm gesagt, er soll die Feinde Israels vernichten und alles, was sie haben, und dann ist er zu Samuel gekommen, wollte Opfer darbringen und hatte die ganzen Schafe, das Beste von den Feinden hat er mitgenommen. Und das hat Samuel zu ihm gesagt, oder der Herr durch Samuel gesagt, habe ich nicht mehr gefallen an Gehorsam als an Schlachtopfern? Also Schlacht- und Speiseopfer hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir gegraben. Gehorsam, Sklave Gottes. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Deswegen sagt er dann auch im Vers 9, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich will dir gehorsam sein. Daran hat Gott gefallen. Das ist, wie wir Gott ehren können in unserem Leben, wie wir ihm eine Freude machen können. Und eben weiß, das ist auch das absolut Beste für uns, wenn wir das tun, was Gott uns sagt in seinem Wort. Das ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Also es ist gut für uns und es ehrt Gott. Sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Dann tut ihr das, was ich sage. So können wir ihm unsere Liebe ausdrücken durch Gehorsam. Vers 8 heißt es, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Jesus sagt es, das ist prophetisch. In der Rolle des Buches ist über ihn geschrieben. So müssen wir Bibel lesen. Nicht nur intellektuell oder theologisch oder um Wissen anzusammeln. Nee, Jesus ist auf jeder Seite dieses Buches. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Lass uns so Bibel lesen, dass wir Jesus sehen. In jeder Seite. Die ganzen Prophetien im Alten Testament, die ganzen Opfer, das Heiligtum, all diese Dinge, die auf ihn hinweisen. Und im Neuen Testament, Evangelien, sehen wir ihn natürlich hautnah, die Berichte über sein Leben, das, was er getan hat und das, was er gesagt hat. Und in den Briefen schauen die Apostel zurück und erklären uns das noch weiter und tiefer, was Jesus für uns getan hat. Aber Jesus ist das Zentrum. Und wir wollen Bibel lesen, um ihm zu begegnen. Sagen, Jesus, wo bist du in dem Abschnitt, den ich gerade lese? Wo ist dein Herz? Wo ist dein Charakter? Was kann ich lernen über dich? Und wirklich Jesus begegnen, über ihn lesen und dann mit ihm im Gespräch sein. Ich denke an die Jünger, die am Weg waren nach Emmaus und Jesus ist ihnen erschienen. Und dann hat ihnen eine Bibelstunde gegeben. Und anfangend vom Gesetz bis zu den Propheten, das ganze Alte Testament durch hat er ihnen ausgelegt, dass der Messias kommen sollte, um zu sterben. Uns zu erlösen von unserer Schuld. Und die Jünger haben gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, während wir mit ihm unterwegs waren und er uns die Schriften öffnen. Ne? Hey, ich wünsche mir, dass es passiert, wenn wir Bibel lesen. Dass wir Jesus begegnen in seinem Wort, dass unsere Herzen brennen. Vers 10, ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen. Deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Also er hat Zeugnis gegeben vor allen, die es hören wollten. Und ich möchte euch ermutigen, ganz konkret, wenn ihr was mit Gott erlebt habt diese Woche, erzählt es jemandem weiter. Ein Bruder, eine Schwester oder noch besser, jemand, der Jesus noch nicht kennt, erzählt, was ihr mit Gott erlebt, was Gott in eurem Leben tut. Meine Lippen hemmte ich nicht, sagt David. Herr, du weißt es. Und ich habe es nicht in mir verborgen, in meinem Herzen, dass ich mich für mich selbst drüber freue, über das, was du an mir getan hast, sondern ich erzähle es weiter. Deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen. Deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Wir brauchen das. Wir müssen hören, was du mit Gott erlebt hast, was Gott getan hat in deinem Leben. Das ermutigt uns. Also lass uns das mitnehmen in diese Woche und wirklich erzählen, was Gott tut. Zeugnis ablegen. für sein Wirken in unserem Leben. Und jetzt schüttet David Gott sein Herz aus. Du, Herr, wirst deine Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Also diese Hoffnung und diese Erwartung, weil Gott in der Vergangenheit treu war, weil er Gottes Treue erlebt hat und Gottes Hilfe, hat auch Zuversicht, dass es auch in der Zukunft so sein wird. Im Römerbrief wird uns was Ähnliches gesagt, im Kapitel 5, glaube ich. Dass unsere Erfahrungen mit dem Herrn uns stärken für die nächsten Herausforderungen. Und Paulus sagt da selbst, ich will mich freuen in meinen widrigen Umständen. Weil diese Dinge bewirken Ausharren in meinem Leben und Gottes Erfahrung und dann Hoffnung, und die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Also er hat mehr Zuversicht. Gott war treu und Gott wird treu sein. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Können du diesen Psalm nochmal durchgehen und die ganzen Eigenschaftswörter, was hier über Gott ausgesagt wird, mal anstreichen oder einkreisen. Wie gnädig und treu und gerecht der Herr ist. Vers 13, denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen. Das ist der Kontext von Davids Lobpreis. Er hat Gott gepriesen, an seine Treue gedacht in schweren Zeiten. Und man sagt, meine Sünden haben mich erreicht. Offensichtlich ist er durch eine schwere Zeit gegangen wegen seiner eigenen Sünde, weil er nicht gehört hat auf die Betriebsanleitung hier, auf das, was Gott uns sagt. Er hat uns nicht gesagt, an welche konkrete Sünde er hier gedacht hat, aber er hat Sündenerkenntnis gehabt. Und Übel haben ihn umgeben. Sünden haben mich erreicht. Ich habe schon oft darüber gesprochen, der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns der Römerbrief. Sünde bringt immer Zerstörung und negative Konsequenzen in unser Leben. Und wir können nicht davonlaufen. Manchmal denken wir, wir sind schlauer oder wir sind schneller. Aber nee, meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag, er ist überführt. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen, ist entmutigt geworden. Seine eigene Schuld. Wenn wir an das Leben von David denken, allein die Konsequenzen, die er hatte, wegen seiner Sünde, diesem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an ihren Mann, was für ein Unheil das in seine Familie gebracht hat. 4 Söhne hat er verloren. Die haben sich gegenseitig umgebracht und rebelliert gegen ihn, denkt an Absalom. Wir ernten das, was wir sehen. Und David hat es hier erlebt. Aber er schüttet Gott sein Herz aus. Vers 14, lass dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Herr, eile zu meiner Hilfe. Und das Wunderbare ist, David hat noch immer diese Beziehung mit dem Herrn. Selbst wenn wir in so furchtbare Sünde reinfallen wie David, ich meine, Mord, Ehebruch, könnt ihr an was Schlimmeres denken? Selbst diese Sünde kann vergeben werden. Konnte nicht wirklich von David selbst gesühnt werden. Es gab im Alten Testament kein Opfer für Mord und Ehebruch, sondern es stand die Todesstrafe drauf. Aber der Herr ist treu. Und in Jesus, er hat all unsere Schuld bezahlt. Seine ganze Lebensschuld. Egal, was du getan hast, es gibt Vergebung und das ist wunderbar. Das ist unsere Hoffnung, oder? Weil ich habe Dinge getan in meinem Leben, die mir sehr leid tun und wo ich, ja, übel bis zur Unzahl geerntet habe. Es Jahre gedauert hat. Konsequenz meiner Sünde. Aber Gott sei Dank, der Herr vergibt. Aber selbst wenn Gott vergeben hat, sind oft immer noch die negativen Konsequenzen da. Denkt an jemanden, der Unzucht begeht und sich mit der Geschlechtskrankheit einsteckt. Es kann vergeben werden, aber die Krankheit ist vielleicht da bis zum Lebensende. Oder jemand, der Verbrechen begeht und erwischt wird. Und Gott kann das Verbrechen vergeben, aber sitzt trotzdem im Knast. Konsequenzen sind immer gleich weg, aber die Beziehung mit Gott ist wiederhergestellt. Und das ist wunderbar, dass wir das in Davids Leben hier sehen können. Obwohl er sich überführt weiß und vielleicht sogar verdammt fühlt manchmal. Und ich glaube Spurgeon war das, irgendein großer Prediger hat mal gesagt, oder Luther vielleicht sogar, ich bin mir nicht sicher, irgendein großer Prediger hat mal gesagt, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnerst du ihn an seine Zukunft. Wir müssen uns nicht verdammen lassen, es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1 und 2. Und so, obwohl diese Konsequenzen seiner Sünde da waren, kann David sich an Gott wenden mit Zuversicht. Lass dir gefallen, Herr, mich zu retten. Herr, eile zu meiner Hilfe. Es sollen sich schämen und beschämt werden, allesamt, die nach meinem Leben trachten, es wegzuraffen. Es sollten zurückweichen und zu Schanden werden, die gefallen haben an meinem Unglück. Offensichtlich wurde er hier von Feinden bedrängt. Vielleicht ist der Kontext auch wieder die Revolte von seinem Sohn Absalom gegen ihn. Waren Männer, die ihm nach seinem Leben getrachtet haben. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die gefallen haben an meinem Unglück. Es sollen sich entsetzen über ihre Schande, die zu mir sagen, haha, haha. Muss im Hebräischen was Schlimmes gewesen sein. Haha, haha. Haben ihn mokiert, offensichtlich. Es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir alle, die dich suchen. Es mögen stets sagen, groß ist der Herr, die dein Heil lieben. Wieder Zeugnis geben. Preis dem Herrn, groß ist der Herr. Vielleicht ist das auch was, was wir uns öfter gegenseitig sagen sollen, uns gegenseitig erinnern. Hey, Gott ist groß. Gott ist gut. Und fröhlich mögen alle sein und freuen an dir alle, die dich suchen. Wir können uns nicht immer an unseren Umständen freuen, aber wir können uns immer an Gott freuen. Wer er ist und wie er ist und das, was er für uns getan hat. Und das ist der Schlüssel zu wirklich wahrer, tiefer, innerer Freude, ist Gott selbst. Beziehung mit ihm. Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Also wir haben Lobpreis für Gottes vergangene Treue und dann die Zuversicht im Gebet, zu ihm zu kommen. In der schwierigen Zeit. Psalm 41. In Psalm 41 haben wir eine Verheißung an die, die barmherzig sind. Die, die ein Herz haben für Benachteiligte. Für die Armen, für die Geringen. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Glücklich, wer Acht hat auf den Geringen. Am Tag des Übels wird der Herr ihn erretten. Also wir haben hier eine Verheißung an jemanden, der barmherzig ist. Wir sehen das im ganzen Alten Testament, dass Gott ein Herz hat für die Waisen und die Witwen und die Ausländer und die Armen. Auch im Neuen Testament, Jesus hat gesagt, die Armen werden immer bei euch sein. Das ist eine Prüfung für uns auch, eine Gelegenheit für uns, Schätze im Himmel zu sammeln. Jesus sagt, wenn ihr jemandem ein Glas Wasser gebt in meinem Namen, ich werde euch das belohnen im Himmel. Also glücklich, wer achtet auf den Geringen. Wir sehen im Alten Testament auch in den Propheten, dass Gott sein Volk gerichtet hat Auch deswegen, weil sie die Armen und die Benachteiligten misshandelt haben und sich nicht um sie gekümmert haben. Das ist Gott ein Anliegen. Und wir haben hier Verheißungen und seht den Kontext. Die Verheißungen sind für Leute, die ein Herz haben für die Geringen, für die Benachteiligten. Das ist ein Punkt, wo wir innehalten können, wo ich innehalten kann mal und fragen kann, wie sehr ist mir das ein Anliegen? Wie weit kümmere ich mich wirklich um Geringe oder um Leute, die arm sind? Und wir dürfen Weisheit haben in diesen Dingen. Ich kenne manche Leute schon, die in Grünstadt rumrennen und um Geld pumpen. Ich weiß, was die damit machen. Ich werde so jemandem nicht Geld geben, aber warum nicht zum Essen einladen oder auf den Döner einladen? Und ich meine, Gott kennt unser Herz, selbst wenn wir manchmal ausgenutzt werden. Gott sieht es. Ich hatte mal einen Penner mit nach Hause gebracht und er hat uns belogen und ausgenutzt und war dann wieder weg. Naja, okay, aber Gott weiß es. Und manchmal, ich erinnere mich, einmal war ich mit der Christa hier beim Tengelmann, hat eine Frau gebettelt, wollte Geld haben, um sich Windeln kaufen zu können für ihr kleines Baby. Und wir haben ihr Windeln gekauft. Und sie hat uns dann beschimpft und ist richtig stinkig geworden. Es war offensichtlich nur ein Vorwand. Aber Gott kennt unser Herz. Und wir wollen weise sein, aber es soll uns nicht abhalten, solche Erfahrungen barmherzig zu sein und Geber zu sein und Gott das Liebe weiterzugeben. Ihr könnt euch mal zusammensetzen mit den Pennern, die auf der Straße sitzen und ihnen mal zuhören. Vielleicht ist auch das ein Punkt, nicht nur, vielleicht ist es das gar nicht, mal das schnelle Geld geben und dann schnell weiterzugehen, sondern wirklich zu sagen, hey komm, ich lade dich ein zum Essen. Erzähl mir mal, mal wirklich zuhören, sich wirklich interessieren für so einen Menschen. Das sind unglaubliche Schicksale, die diese Menschen da erlebt haben. Das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Barmherzigkeit. Lest es hier mit dem im Hintergrund. Verheißungen für die Barmherzigen. Am Tag des Übels wird der Herr ihn erretten. Der Herr wird ihn bewahren und ihm am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Lande. Gib ihn nicht der Gier seiner Feinde preis. Der Herr wird ihn stützen auf dem Siechbett. Sein ganzes Lager wandelst du um in seiner Krankheit. Interessanter Vers, ha? Der Herr wird ihm stützen auf seinem Siechbett. Oh, aber manche Prediger erzählen uns doch, Christen sind nicht krank. Und ich kenne Geschwister, die sagen, haben mal einen Bruder im Herrn gefragt, wie geht's dir? Und er hat gesagt, oh, mein Kreuz, und oh, es geht nicht so gut. Und ein anderer hat gesagt, sag das nicht, das ist ein negatives Bekenntnis. So ein Schwachsinn. Ich muss doch Gott nichts vormachen. Leute, die so tun, als wären die Symptome, wenn wir uns krank fühlen, ein Angriff vom Teufel. Und es gibt einen ganz berühmten Prediger, der hatte Nierensteine, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang und hat geblutet, während er gepredigt hat, wegen diesen Nierensteinen. Er hat gesagt, im Namen Jesu, ich bin geheilt. Das ist Schwachsinn. Wir müssen Gott doch nichts vormachen, oder? Wenn mir was weh tut, darf ich Gott sagen, mir tut das weh. Im Jakobusbrief heißt, wenn du krank bist, dann ruf die Ältesten zu dir. Die Bibel erkennt es an, dass Christen krank sind. Und die sollen salben. Das war Medizin damals. Und wenn du krank bist, dann ruf den Arzt und ruf die Ältesten. Lass dich behandeln, lass für dich beten. Aber die Bibel ist nicht so abgehoben, Wenn du gläubig bist und wirklich glaubst, dann bist du immer gesund und immer reich. Das sind Scharlatane, die das erzählen. Das ist interessant, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber einige von denen verheimlichen, dass, wenn sie krank sind, selber zum Arzt gehen. Wenn ihre Frauen Krebs haben, dann lassen sie die doch behandeln. Aber diesen anderen, ihren Jüngern sozusagen, in ihren Gemeinden, machen sie was vor, weil sie ihr Geld wollen. Und das ist Unrecht, Gott sieht es. Im Neuen Testament sehen wir es, hier sehen wir es, der Herr wird den Stützen auf dem Siechbett. Offensichtlich ein Gläubiger, der krank ist. Sein ganzes Lager wandelst du um in seiner Krankheit. Heißt ja nicht, dass er ihn heilt von der Krankheit, aber er wandelt es um in der Krankheit. Und du wirst ihn stützen auf dem Siechbett. Seht ihr den Unterschied hier? Der Herr ist mit ihm in seiner Krankheit. Wie gesagt, alle Menschen gehen durch Höhen und Tiefen dieses Lebens. Alle Menschen werden dann und wann mal krank. Der Unterschied für uns Christen ist, Gott ist mit uns. Er ist wirklich da und er stützt uns und er wandelt oft diese ganze Situation um. Dass selbst in unserem Leid wir Gottes Kraft erfahren und oft gerade dann besonders spüren, wie nahe er ist und dass er trägt. Und dass er diese Dinge auch zu unseren Guten verwendet. Und wir dürfen immer beten, dass Gott uns heilt. Versteht mich nicht falsch. Lass uns beten, solange bis Gott heilt oder bis er uns Frieden drüber gibt, dass er andere Zwecke hat, dass das sein Plan ist jetzt. Aber wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Wir müssen nicht so tun, als wären wir nicht krank oder anderen Leuten was vormachen, ist auch Schwachsinn. Wir dürfen ehrlich sein und offen sein mit ihm. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Also auch hier wieder, vielleicht sogar Krankheit als Konsequenz von Sünde. Selber dran schuld, aber Herr, sei mir gnädig. Meine Feinde reden Böses gegen mich. Vielleicht war es eine Sünde, dass er unbarmherzig war. Nicht barmherzig, sondern unbarmherzig zu seinen Feinden. Und jetzt reden die Feinde Böses gegen ihn. Wann wird er sterben und sein Name verloren gehen? Wünschen ihm Böses. Und wenn einer kommt, um mich zu sehen, redet Falsches sein Herz. Er sammelt sich Schlechtes, er geht hinaus. Draußen sagt er, es redet schlecht über ihn. Vereint gegen mich flüstern all meine Hasser. Gegen mich ersinnen sie mir Böses. Verderben ist über ihn ausgegossen. Und der, der liegt, wird nicht wieder aufstehen. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das ist auch ein prophetischer Vers. Spricht über Judas Iskariot, der Jesus verraten hat. Was tut am meisten weh, wenn ein Freund, auf den ich vertraute, mit dem ich zusammen aß, zusammen essen hat, Gemeinschaft bedeutet damals, er hat seine Verse gegen mich erhoben, er hat mich in den Hintern getreten, würden wir vielleicht sagen, oder das Hackel ins Kreuz gehaut. Wieder, wir wissen nicht, wie viel der David verstanden hat. Vielleicht beschreibt das eine Situation in seinem Leben. Vielleicht denkt er hier an Ahitophel, sein Berater, der sich auf die Seite von Absalom, seinen rebellischen Sohn, geschlagen hat. Ahitophel ist ein Beispiel für einen bitteren Menschen in der Bibel. Es ist nicht gleich offensichtlich, aber Ahitophel war der Großvater von Bathseba, mit der David Ehebruch begangen hat, der David so viel Unrecht angetan hat. Und Ahitophel hat David nie verziehen. Und da ist eine Wurzel der Bitterkeit in seinem Herzen gewachsen. Hat es jahrelang mitgeschleppt scheinbar. Und als sich Gelegenheit gab, hat er sich gegen ihn zu seinen Feinden geschlagen. war am Ende so verbittert, dass er sich selbst aufgehängt hat. Eine Lektion, dass wir vergeben lernen, Dinge nicht in uns reinzufressen, bitter zu werden, sondern loszulassen, vergeben. Ich behandle dich so, als hättest du es nicht getan. Ich entscheide mich, dir es nicht entgegenzuhalten. Das macht uns frei, vor allem, wenn wir vergeben. Es ist wichtig, dass wir heil sind in unserer Seele. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Prophetisch spricht es über Jesus. Wenn du durch so eine Zeit gehst, dann sei dir bewusst, Jesus versteht dich. Hebräerbrief heißt es auch, wir haben einen Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Weil er in allem versucht wurde wie wir, nur hat er nicht gesündigt. Aber Jesus kann barmherzig sein, weil er weiß, wie es dir geht, wenn du verleumdet wirst oder wenn jemand, dem du vertraust oder ein Freund, dir das Hackel ins Kreuz schmeißt. Er weiß, was es bedeutet, einsam zu sein und verlassen zu sein, was es bedeutet, Schmerzen zu haben, krank zu sein, bespuckt zu werden, verachtet zu werden. Jesus kennt das alles aus eigener Erfahrung. Wir haben einen Gott, der nicht nur theoretisch allwissend ist. Klar, er weiß alles, er ist allwissend, er weiß, wie es mir geht. Nee, wir haben Gott, der es aus Erfahrung weiß. Weil er in Jesus Mensch geworden ist. Oder wenn wir es ganz richtig sagen wollen, Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, ist Mensch geworden. Und ist uns ein Hohepriester geworden, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten, weil er all das selber erlebt hat. Er kennt es, nicht nur theoretisch, er kennt es, weil er das gefühlt hat, was du fühlst. Weil er das durchgemacht hat, was du durchmachst. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Wunderbarer, persönlicher Gott. Zeig mir mal so einen Gott in irgendeiner anderen Religion. Das ist der wahre Gott, das ist der lebendige Gott. Und doch ist er uns so nahe, dass er sogar unsere menschliche Erfahrung kennt und die Tiefen des menschlichen Lebens. Das ist wunderbar, oder? Und deswegen sagt unser Hebräerbrief, dürfen wir mit Zuversicht zu ihm kommen, vor seinen Thron der Gnade, damit wir Hilfe finden. Lauf zu ihm. Er weiß, wie es dir geht. Und er kann mitfühlen. Und er ist barmherzig. Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, dass ich es ihnen vergelte. Das ist ein nettes Gebet. Aber dieses Vergelten, glaube ich persönlich, bedeutet nicht, dass David sagt, ich möchte sie umbringen, sondern ihnen Gutes vergelten. Vielleicht ist der Kontext wirklich, dass David hat gesündigt gegen sie, dass er unbarmherzig war und jetzt waren die verbittert und wollen ihm Böses und dass David sagt, Herr, richte mich auf, damit ich ihnen jetzt mit Gutem vergelte, damit ich es wieder gut mache. Zumindest kann das Wort auch so verstanden werden, nicht nur im negativen Sinn. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich jauchzt. Ich aber in meiner Lauterkeit, mich hast du aufrecht gehalten und mich vor dein Angesicht gestellt, auf ewig. Hey, das ist das Zeichen eines geretteten Menschen, dass wir vor Gottes Angesicht stehen dürfen, auf ewig, ewig Beziehung mit ihm haben. Er hat uns wirklich rausgeholt aus dieser Grube, aus dem Schlamm und hat uns auf Felsen gestellt. In Zustand, in Ort sozusagen, dass wir, an dem wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Den Weg frei gemacht. Der Weg ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus gesagt. Er ist der Weg in Gemeinschaft mit Gott. Und dann Vers 14, und dieser Vers 14 ist nicht nur der Abschlussvers für diesen Psalm, sondern für die letzten 41 Psalme, für das erste Buch der Psalmen. Ihr wisst, die Psalmen sind in 5 Bücher eingeteilt, und jeweils am Ende davon haben wir einen Lobpreis. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. So soll es sein. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Ich danke dir, dass du wirklich so ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass wir das wieder einmal ganz klar sehen. Ein Gott, der segnen will, der uns erlösen will, der uns rausholen will aus unserem Schlamm, unseren Schlammmassel, in die wir so oft verwickeln. Dass du ein Gott bist, der Sünde vergibt. Dass du ein Gott bist, der wirkt in unserem Leben, wirklich lebendig und erfahrbar. Und wir alle haben Zeugnisse, die wir erzählen können. Und ich bitte dich darum, dass du uns zurüstest, diese Woche wirklich von dir zu reden, wo immer wir hinkommen, von dem, was wir mit dir erlebt haben. Und mach uns barmherzig, so wie du barmherzig bist, Herr. Besonders für die, die benachteiligt sind und arm sind und die weniger haben als wir. Gib uns auch offene Augen für diese Menschen, dass wir unser Herz nicht verhärten, vielleicht auch aus schlechten Erfahrungen, sondern dass wir liebevoll und gebend und barmherzig bleiben, Herr. Denn wir kennen heute Abend, dass du da einen Segen dran gehängt hast und eine Verheißung für die, die barmherzig sind. Danke, dass du barmherzig bist mit uns, Herr. So wollen wir uns dir anvertrauen. In Jesu Namen. Amen.